Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir Zeit miteinander verbringen können. Mit dieser Folge kommen wir heute zurück aus unserer Sommerpause, die wir im August gehabt haben, und ich freue mich riesig, den Auftakt aus dieser Sommerpause mit der wundervollen Joy Denalani machen zu können, die ich interviewt habe und wo wir ein sehr inspirierendes Gespräch geführt haben über das ganze Thema Selbstliebe, darüber, wie wichtig es ist, auch gut alleine mit sich selbst sein zu können. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit negativen Emotionen umgehen kann und wie du auch negative Emotionen zum Beispiel nutzen kannst und die Energie dahinter, um etwas Kreatives und Neues zu erschaffen. Wir sind quasi gemeinsam in den Gespräch in Joys Kindheit gereist, haben darüber gesprochen, wie ist sie aufgewachsen, wer hat sie geprägt, was war für sie in ihrem Leben wichtig. Und Joy ist ein Mensch, die eine solche Aura hat, eine so, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber eine so positive Strahlkraft. Und es war einfach so schön, mit ihr auch darüber zu sprechen, wie es ihr gelingt, so in sich selbst diese Power zu haben, diese Kraft zu haben, diese innere Stabilität. Und ich fand das unglaublich inspirierend und hoffe auch, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst aus diesem Gespräch mit Joy, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie geht man eigentlich mit den Erwartungen von außen um, wenn man zum Beispiel erfolgreich ist und Kinder hat, und wie man da sich selber drin treu bleiben kann. Und natürlich geht es auch ganz viel um das Thema Selbstliebe und auch das Thema Selbstverwirklichung, denn Joy bringt in dieser Woche ihr neues Album raus, das Let Yourself Be Loved heißt und wo es ganz viel darum geht, wieder in die Selbstliebe zu kommen und ja, für sich selbst einzustehen. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit diesem Interview, lass dich inspirieren und ich freue mich einfach, dass wir mit dem Podcast wieder zurück sind. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir hier bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer du oder YouTube den Podcast hörst, wenn du mir eine positive Rezension da lässt, mir erzählst, was hat der Podcast in deinem Leben verändert, was hast du aus dem Gespräch vielleicht auch mitgenommen. Und natürlich freue ich mich auch immer, auf Instagram von dir zu hören, @LauraMarlinaSeiler, wo meistens nach der Folge auch nochmal ein wunderschöner Austausch mit der Diskussion, mit der Community stattfindet. Und ich freue mich da, von dir zu hören. Also jetzt erstmal viel Freude mit der Folge mit Joy Denalani. Ich freue mich so unglaublich, heute eine solche Powerfrau, wunderschöne Frau hier im Interview zu haben. Joy Denalani, danke, dass du da bist. Ich freue mich so sehr.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ganz, ganz froh, hier zu sein.
Es ist so schön. Ich würde gerne wirklich direkt einfach tief einsteigen, ehrlich gesagt, jetzt wo ich dich hier habe. Ich würde gerne mit dir in dem Gespräch so ein bisschen eine Zeitreise machen, so ein bisschen vor- und zurückgehen, um dich kennenzulernen. Und die erste Frage, die ich immer so schön finde, wer war in deiner Kindheit für dich der oder die prägendste Person?
Das ist total schwer zu beantworten, weil ich habe sehr viele prägende Personen in meiner frühen Kindheit, an die ich mich erinnere. Das sind meine beiden großen Brüder. Meine Eltern oder unsere Eltern waren beide voll berufstätig. Ich bin ja in Berlin geboren und aufgewachsen und da gab es immer auch die Krippe, die sogenannte. Das heißt, da wurden Kinder ganz früh schon sozusagen nach ihrer Geburt in die Betreuung gebracht. Und meine großen Brüder, die 6 und 8 Jahre älter sind, also viel älter als ich, die haben mich ganz viel abgeholt dann aus dem Kindergarten und mit mir Zeit verbracht. Und insofern sind die ganz, ganz wichtige Figuren in meinem Leben und meine Eltern natürlich auch, die ich auch sozusagen rückblickend beschreiben kann als Leute, die sich immer so verwirklicht haben, beruflich auch irgendwie verwirklicht haben, mit ihren Freunden Zeit verbracht haben. Und trotzdem hatte ich sie immer so als totale Familienmenschen erlebt, die eigentlich nach der Arbeit nach Hause kamen und dann ging es nur noch um uns. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass das auch zusammen funktionieren kann. Also berufliche Verwirklichung, Liebe zwischen den Eltern und Familie. Also die waren da so sehr role-modelig. Insofern würde ich sagen, meine Brüder, meine Eltern sind so ganz zentrale Figuren meiner frühen Kindheit.
So schön, und du hast gerade was so Wichtiges gesagt, was ich hier gerne nochmal irgendwie so auch herausheben möchte, weil das ist ja auch was, was uns beide verbindet. Wir sind beide Mamas, wir arbeiten beide fulltime, wir leben beide unseren Traum und wir sind total erfüllt und es geht beides. Und ich finde, das ist so schön bei dir, wie du das gerade auch nochmal gesagt hast. Du hattest das auch als Role Model von deinen Eltern und lebst es heute selber auch.
Ja.
Hattest du mal so einen Moment, wo du schon auch das Gefühl hattest, darf ich das alles? Also gab es auch bei Joy mal dieses so, darf ich das alles haben? Darf ich die Mama sein? Darf ich erfolgreich sein? Darf ich diese Powerfrau sein? Oder hattest du manchmal, bei mir geht es manchmal auch so, dass man so das Gefühl hat, nimmt man sich jetzt gerade zu viel? Weil als Frauen haben wir manchmal so ein bisschen so diesen Deckel drauf, so dass man so, das darfst du, aber das ist dann too much. Hattest du da mal in dir so diesen inneren Konflikt oder warst du mit dir da immer so, nee, es ist, ich darf das, ich nehme mir das und das ist mein Leben.
Also ich glaube für mich, also mein inneres Ich hat eigentlich damit total harmoniert mit meinem Lebensstil. Und ich habe es nicht in Frage gestellt, eben weil ich ja so das Gefühl hatte, was ich als Kind erleben durfte durch sozusagen das ja die Liebe unserer Eltern und aber auch dem Leben, das sie uns eben vorgeführt haben, dass es völlig in Ordnung ist, sich zu verwirklichen, beruflich und aber auch familiär. Ich hatte aber dann schon von außen immer wieder so ja ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, weil ich in Frage gestellt wurde. Also nicht nur, dass ich eine arbeitende Mutter war, sondern dann war ich auch noch eine in der Öffentlichkeit stehende, also eine sich selbst profilierende Mutter. Und das gab schon immer wieder so Begegnungen, wo mir dann so vermittelt wurde, das passt nicht zusammen, da kann ja was nicht stimmen. Und natürlich ist es so, dass man, glaube ich, im Leben oftmals so, ja, weiß ich nicht, man hat so eine Vorstellung von dem, wer man ist und was man macht. Und damit fühlt man sich so insgesamt auch ganz gut, wenn alles läuft. Und man gerät aber so ins Wanken schon auch. Also es ist ja nie so, dass wenn einem was vorgeworfen wird, dass es so an einem vorbeizieht. Also man entscheidet sich dann entweder es zu ignorieren oder es auszusitzen. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, diese Begegnung mit so Personengruppen oder Einzelpersonen, die mir ja verdeutlicht haben, also das ist nicht in Ordnung, dass du dich profilierst und Mutter bist, das hat mich schon so ein bisschen verunsichert, kann ich sagen.
Wenn ich kurz so in deine innere Welt einsteigen könnte, wie ist dann so der innere Dialog in Joy in so einem Moment? Wie redest du da mit dir? Wie kommst du da raus aus so, solchen Vorwürfen auch von außen?
Also ich glaube, so meine initiale Reaktion ist immer erstmal, was wollen die von mir? Also erstmal eine Ablehnung sozusagen und sich zu widersetzen, ne? Weil natürlich irgendwo mein Inneres sagt, es ist okay, so wie ich es mache. Und dann kommt sozusagen die nächste Phase, wenn man dann allein mit sich ist und das nochmal so Revue passieren lässt, dass man das hinterfragt und auch nochmal prüft, können die Personen Recht gehabt haben mit dem, was sie sagen? Und da entsteht dann auch dieser Moment der Verunsicherung. Und dann kommt die Katharsis und man sagt so, nee, es ist aber eigentlich ganz okay so. Und dann kommt das Ende und man sagt, und so mache ich es auch weiter. Das ist in Ordnung.
Das ist so schön. Und nee, ich finde, es sollte sich jeder, so wie du es gerade gemacht hast, so dieser Vier-Schritte-Plan, den sollte sich jede Frau so an den Spiegel hängen, finde ich, und sich morgens einmal durchlesen, weil ich so oft sehe, wie Frauen eben nicht ihr Leben leben, das sie gerne leben wollen, mit allem, weil sie eben so Angst haben vor dieser Bewertung im Außen. Und ich finde es so schön, wenn man dann so diese Innenschau macht und für sich nochmal selber überprüft, warte mal, ich guck mal erst bei mir, wie fühlt sich das für mich an? Und wenn es sich gut anfühlt, dann mache ich das. Ja, super schön.
Das ist aber, glaube ich, eben nicht leicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ja, vielleicht auch vielen Frauen dann so schwerfällt oder sie so zutiefst verunsichert sind, dass sie vielleicht auch umfallen, weil ihnen an einem anderen Punkt im Leben vielleicht auch so diese Sicherheit nicht mitgegeben wurde. Sei es von zu Hause oder ja, vielleicht auch im freundschaftlichen Umfeld oder so. Das ist natürlich auch eine Frage der Sozialisierung. Und für mich ist es total leichter dann in solchen Momenten auch zu trotzen, weil ich so fest darin sozialisiert bin, dass das ein Modell ist, das funktioniert. Bei jetzt aber vielleicht Frauen, die das nicht haben, kann ich dann auch verstehen, dass es mehr Arbeit ist für sie, da irgendwie ja Widerstand zu leisten. Oder?
Absolut. Ja. Du hast jetzt die letzten Jahre an neuer Musik gearbeitet.
Mhm.
Und dein neues Album heißt Let Yourself Be Loved.
Mhm.
Wie kam es zu dem Titel? Also was steht alles unter diesem Titel? Weil das ist ja nur so diese Worte, aber darunter ist ja eine ganze Welt. Mhm. Was bedeutet für dich Let Yourself Be Loved?
Also Let Yourself Be Loved ist natürlich irgendwie schon auch ein großer Titel oder eine große Aussage. Also es geht darum, eigentlich sich liebenswert zu finden und also auch so viel Selbstliebe für sich zu haben, dass man denkt, man ist liebenswert genug. Und es ist ein Titel eines Songs auf der Platte und ich bin immer wieder über diesen Titel gestolpert und bin dann so in diese Bedeutung hineingegangen, weil meine Beobachtung ist schon, dass ich das, ja, dass ich das Gefühl habe, viele Menschen sind wahnsinnig tief verunsichert und sind sehr damit beschäftigt, einem Bild gerecht zu werden. Ich glaube, es ist natürlich auch in der Zeit, in der wir leben, dieses Informationszeitalter, in dem man sich also als Individuum über diese sozialen Plattformen auch so eine Identität zulegt, die man auch pflegen muss nach außen, dass sozusagen dieses Leben nach außen immer eine größere Rolle einnimmt und damit natürlich auch die Unsicherheit wächst, sich selbst gegenüber, ob man mithalten kann zum Beispiel mit den ganzen MitstreiterInnen, die auch auf den Plattformen sich darstellen. Und ich habe so das Gefühl, dass es immer zu so einer Rückkopplung führen kann und dass da ein wahnsinniger sozialer Druck entsteht, der in so eine Verunsicherung führt. Und ja, so ist eben jedenfalls die Beobachtung, die ich machen konnte, dass viele, ja, so hadern auch mit Beziehungen und oder niemanden finden und sich fragen, warum finden sie niemanden? Und diese Schnelllebigkeit vielleicht auch, das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht naiv und vielleicht auch ein bisschen zu einfach, wenn ich von so einer Schnelllebigkeit spreche. Aber ich habe so doch den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der die Vergänglichkeit so eine große Rolle eingenommen hat. Die Dinge kommen, sie gehen, dann zieht man eben weiter und sucht sich das nächste Objekt der Begierde, ja, ob das in Form von Beziehung ist, ob das in Form von Konsum ist. Und man stellt dann ganz oft fest, dass es nicht reicht. Dann hat man das bekommen und dann ist man irgendwie trotzdem nicht ausgefüllt oder erfüllt. Mhm. Und so sehe ich, dass viele Leute dann schrittweise mehr und mehr in diese Unsicherheit geraten und sich nicht liebenswert finden. Das ist so ein Satz, den ich ganz oft höre, auch von vielen Frauen im Übrigen, die sagen das über sich. Was stimmt nicht mit mir? Warum finde ich niemanden, der bei mir bleiben will? Oder das ist so schon teilweise tragisch, finde ich.
Ja.
Genau, und aus dieser Beobachtung heraus und auch, weil ich sehe, wie viel junge Menschen auch damit kämpfen. Und ich finde, so für junge Menschen ist es natürlich auch vielleicht noch ein Stück schwerer, weil sie so auf der Suche sind nach ihrer Rolle im Leben. Und das ist alles noch so kann-mäßig. Das ist so kann, wie nennt man das? Es ist so eine ja, Phase, eine Kann-Phase. Es kann so oder so oder so laufen. Und da habe ich so den Eindruck, dass es noch komplizierter ist, wenn ich so auf die Jugend schaue.
Ja, absolut. Ich glaube, dass da ist bei vielen gerade die große Sinnfrage irgendwie vollkommen unbeantwortet. Absolut. Gab es in deinem Leben mal eine Zeit, wo du quasi etwas wolltest und du hast es bekommen? Und du warst nicht erfüllt danach?
Ja, total oft.
Ja.
Total oft. Also das bezieht sich bei mir vor allem mal auf so Konsumgeschichten natürlich. Wenn man sich in den Kopf setzt, wow, das will ich unbedingt haben. Und das ist doch, also wenn ich das haben kann, dann fühle ich mich besser. Und man denkt darüber nach und dann hat man es und merkt, dass man es nicht braucht. Ich fand total interessant jetzt während dieser Corona-Phase, wie wenig Konsum bezogen, also dadurch, dass man irgendwie auch keine Möglichkeit hatte, wirklich rumzulaufen und sich in Sachen zu verlieben, habe ich dann auch so gemerkt, wie wenig man es auch tatsächlich braucht. Und ich habe es gar nicht vermisst. Im Gegenteil, habe ich darüber nachgedacht, wie viel ich davor konsumiert habe im Verhältnis. Und das ist irgendwie, also zu deiner Frage zurück, etwas, was mir auch schon ganz oft passiert ist, dass ich was bekommen habe, was ich wollte, um dann festzustellen, dass ich es nicht brauchte.
Und wann ist Joy so richtig erfüllt? Wann sind so Momente, wo du sagst, jetzt ist mein Herz so weit auf und jetzt ist alles da, was ich brauche? Was sind das für Momente?
Das sind ganz unterschiedliche Momente, glaube ich. Und ich kann die auch gar nicht so anpeilen. Ich weiß gar nicht, wann die immer kommen. Es ist so, also es gibt so Momente, und das hört sich jetzt komisch an, aber ich erkläre es auch gleich auf. Wenn ich ganz alleine bin, das liebe ich. Also der Moment am Tag, der erste Tag, wenn ich weiß, es kommt niemand nach Hause, kein Kind, kein Mann, kein niemand, weil die auf Reisen sind, da freue ich mich so wahnsinnig über den Raum, den ich für mich habe. Und bin richtig glücklich. Ich bin glücklich, dass ich alleine bleiben werde. Und das klingt komisch, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich natürlich weiß, dass ich nicht alleine bleib bis, also dass sie irgendwann zurückkommen. Es ist ein endlicher Moment. Aber das sind immer so Momente der Glückseligkeit.
Verstehe ich zu 100%. I feel you.
Und es sind aber auch Momente, wenn wir zusammen sind. Gestern saß ich mit meinen Söhnen am Tisch und es war sehr hektisch, weil ich noch arbeiten musste und es war ein Kollege bei uns zu Hause. Mit dem saßen wir noch und haben an was gearbeitet für die Platte. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich muss jetzt kochen und ich muss jetzt das Essen mit meinen Söhnen jetzt haben. Mein Mann ist dann geblieben bei dem Kollegen und ich habe mich in die Küche gesetzt mit meinen Söhnen und es war echt 25 Minuten, 30 Minuten vielleicht saßen wir zusammen und es war ganz schön und ich habe mich so gefreut, dass ich Kinder habe, diese Kinder habe. Solche Momente zum Beispiel, die sind ja nicht so vorhersehbar. Wie sagt man?
Vorhersehbar.
Vorhersehbar. Und ja, da war ich richtig happy, kann ich sagen.
Das ist so schön, weil das ja gerade auch wieder so sehr zeigt, wo das Glück herkommt, ne? Und wo halt nicht. So. Und ich würde gerne einmal nochmal auf diesen Punkt eingehen, den du vorher gesagt hast, dieses Alleine-Sein. Weil ich glaube, so viele Menschen haben auch so Angst davor, vor diesem Moment, die Tür geht zu, alle sind weg und jetzt sitzt du da mit dir. Und was ich gerade so schön fand, als du gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, ja, natürlich findest du das toll, weil du bist gerne mit dir. Du bist gerne Joy und du verbringst gerne Zeit mit diesem inneren Universum und all dem, was du in dir findest. Wie hast du selber auch dazu beigetragen, in dir so eine freundliche Welt dir selbst gegenüber aufzubauen? Weil ich glaube, ganz viele Menschen sind auch so unfreundlich gegen sich selbst. Sie sind so hart und klar, die sind dann alleine und plötzlich hören sie all diese Worte, die sie vielleicht an sich selber richten und all diese Härte und Vorwürfe vielleicht auch. Wie ist so deine, wenn du jetzt wirklich alleine bist einen Tag, Tür geht zu, Max und Kinder sind weg, Joy ist alleine, wie geht's los? Was machst du? Machst du Musik? Bist du einfach, wie ist die Welt in deinem Kopf, in deinem Herz?
Also was mache ich dann eigentlich? Manchmal sitze ich einfach nur so auf dem Bett oder starr an die Decke und lese ein Buch oder ich gucke aus dem Fenster. Also es sind gar nicht besondere Dinge. Ich bin natürlich schon sehr nachdenklich. Also wenn man nicht sprechen muss, dann fängt man natürlich an, nachzudenken und zu reflektieren. Und ich denke dann, glaube ich, nicht unbedingt explizit über mich nach und über meine Selbstliebe und dass es toll ist, jetzt mit mir selbst Zeit zu verbringen. Wow, Joy, das ist so schön mit dir. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht so. Ja, aber was mache ich dann? Ich mache dann manchmal auch einfach wirklich nichts. Und dann geht so irgendwie gehen so meine Gedanken los und dann lasse ich vieles Revue passieren oder Sachen, die ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte und die ich zu denen ich nicht gekommen bin, schaue ich nach oder gehe denen nach. Also ich treffe mich mit einer Freundin. Ich kann ja stundenlang mit einer Person telefonieren. Also aber auch wirklich nur mit einer Person. Es gibt nur eine Person, mit der ich wirklich über Stunden lang sprechen kann. Am Telefon. Das kann auch durchaus dann so dazu kommen, dass man telefoniert. Ja, aber eigentlich nichts Besonderes, wenn ich ganz ehrlich sage.
Aber das ist ja so schön. Also so dieses eben einfach zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was vielleicht auch so mit die Quintessenz von Let Yourself Be Loved ist. So einfach sei. Mhm. So, du musst gar nichts haben, kannst einfach sein. Mhm. Wenn wir über Selbstliebe sprechen und darüber, sich lieben zu lassen und überhaupt diesen Raum für Liebe zu erschaffen in dem eigenen Leben, gehört ja auch Vergebung dazu. Vorwürfe loszulassen, sich erlauben zu heilen. Gab es etwas, was du in deinem Leben vergeben musstest, was dir vielleicht auch schwer gefallen ist zu vergeben?
Ja, jetzt kommen wir an die Essenz. Also grundsätzlich ist es so, wie ich glaube, ich funktioniere, ist folgendermaßen. Es gibt viele Dinge, die mir nicht gefallen, die mir widerfahren, auf so einer persönlichen Ebene, also zwischenmenschlicher Ebene, mit Leuten, die ich dann kenne oder so, die ärgern mich dann in so einem Moment. Ich kann mich extrem ärgern in einem Moment über etwas oder über jemanden. Und es kann echt, oder es passiert, ich würde mal sagen, zu 90% vergesse ich innerhalb von 1 bis 2 Wochen, worum es genau en Detail ging. Ich habe es dann nicht mehr abrufbar. Ich habe dann noch dieses Gefühl, ah, da war was, es ging in die Richtung, aber ich würde es dann nicht mehr hinkriegen. Ich müsste es dann eigentlich aufschreiben. Ich überlege dann ganz oft, warum schreibe ich mir das eigentlich nicht auf? Ich müsste doch eigentlich mal Buch führen, und ich mache es dann natürlich nicht. Also die meisten so Begegnungen, die mich wirklich irgendwie treffen oder mir nicht gefallen, die vergesse ich auch wieder. Und dann gibt es die ganz wenigen, also wirklich Erlebnisse in meinem Leben, die ich so tief traumatisierend fand, dass es mir sehr schwer fällt, sie zu vergeben. Und da bin ich auch wirklich wie so ein, da werde ich auf einmal wie so ein Elefant, ja, der sich irgendwie alles ganz genau merken konnte. Und das ist ein bisschen schwer. Also da bin ich nicht so easy. Ich finde, ich bin total einfach mit so schon auch schwerwiegenderen, vielleicht Konfrontationen oder unliebsamen Momenten. Das kann ich schon sagen. Aber es gibt so einen bestimmten Punkt, eine Grenze. Wenn die überschritten ist, man stelle sich das vor, das sind so Schichten, ne, die man ertragen kann. Das kann man ertragen, das und das und das. Und dann gibt es sozusagen den Kern. Und wer da reinkommt, da musst du erstmal reinkommen. Es ist gar nicht leichter, überhaupt hinzukommen. Aber wenn du da gelandet bist, finde ich nicht unbedingt den Weg und also an so einem Punkt zu kommen, an dem ich sage, so, das ist, jetzt habe ich irgendwie der Person vergeben. Das fällt mir total schwer.
Wie ist es denn? Also wenn du zum Beispiel an deiner Musik arbeitest oder vor allen Dingen jetzt auch, als du an deinem neuen Album gearbeitet hast, waren das alles persönliche Erfahrungen, mit denen du gearbeitet hast? Oder hast du auch, ich sage jetzt eher mal so, gesellschaftliche Dinge verarbeitet? Wo liegt so der Schwerpunkt in dem Album?
Na, ich würde sagen, dass viele der Geschichten, die ich erzähle, das sind schon Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und die ich verarbeite oder die ich einfach erzähle, ne, beschreibe und aber es ist wie auch schon auf allen Alben davor immer auch so eine Mischung aus allem. Es ist eine Beobachtung, eine gesellschaftliche Beobachtung. Es sind Beobachtungen aus meinem engsten Umfeld auch, die ich mache, die auch letztlich irgendwo dazu beigetragen haben, dass ich fand, Let Yourself Be Loved ist irgendwie gut, weil ich in meinem persönlichen Umfeld auch einfach Leute habe, die ich ganz toll finde, wirklich, die ich so, also liebe und auch liebenswert finde und die aber so irgendwo einsam sind und die nicht genau verstehen, woran es eigentlich liegt, dass sie, und ich auch nicht im Übrigen, dass sie sozusagen niemanden finden, der bleiben will. Und was das auch macht sozusagen mit dem Selbstbewusstsein oder mit dem Selbstwertgefühl dieser wirklich liebenswerten Menschen, mit denen ich viel zu tun habe. Und genau, diese Geschichten erzähle ich auch. Also aus der Perspektive von Freunden und guten Bekannten.
Hast du in deinem Album oder durch die Musik eine Art vielleicht auch Antwort gefunden oder einen Weg, wie Menschen mehr Liebe in sich zulassen können und sich auch erlauben können, mehr geliebt zu werden?
Große Frage, weil mir fällt es schwer, eine allgemeingültige Antwort dafür zu geben, weil ich kann in diesem Fall natürlich nur für mich sprechen. Und ich für mich zum Beispiel, ich fühle mich insgesamt gut mit mir. Und das war auch immer so. Das ist ein Lebensgefühl, das ich kenne von ganz klein auf sozusagen. neben all den Widrigkeiten, die man erlebt als Mensch, weil man mit der Umwelt zusammenkommt und einem Dinge widerfahren, die man nicht versteht oder die ungerecht sind oder wie auch immer gelagert, einen irgendwie verunsichern, habe ich trotzdem, solange ich denken kann, immer eigentlich so eine Selbstliebe für mich gehabt, denke ich, oder auch eine Sicherheit in mir gespürt, dass es okay ist, so wie ich bin und dass ich halt bin, wie ich bin und nicht alles mag an mir, aber dass ich sozusagen selbst mit den Dingen, die ich nicht mag, nicht genug Selbstzweifel aufbringen kann an mir. Das ist, glaube ich, aber auch etwas, das ist nicht die reine Sozialisierung des Umfeldes, die das mit dir macht. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was man mitbringt. Denn ich habe ja viele Geschwister und wir haben alle dieselben Eltern. Und wir sind sehr unterschiedlich. Und deswegen würde ich es nicht so verallgemeinern. Und wenn ich schon sagen kann, also selbst in meinem eigenen familiären Umfeld, sind wir sehr unterschiedlich als Geschwister und begegnen dem Leben auf unterschiedliche Art und Weise. Also selbst wenn da so viele Unterschiede schon sind, würde ich mich natürlich nie so weit rauswagen zu sagen, es gibt, du musst dies und das und jenes tun und dann wird es schon alles von selbst kommen. Sondern ich glaube, wir alle starten sozusagen an ganz unterschiedlichen Stellen ins Leben. Und wenn man das Leben sieht als 100 Meter Lauf oder sowas, dann müssen wir das alle machen, diese Strecke. Aber wir starten nicht alle am selben Startpunkt. So kann ich es vielleicht sagen. Und so kann es sein, dass einer, der näher ist am Startpunkt, irgendwie schneller natürlich am Ziel ist. Und als jemand, der sozusagen viel weiter hinten losrennen muss. Oder wie beim Marathon. Da gibt es ja die verschiedenen Kategorien, ne, der Leute, die wann starten dürfen. Und es ist natürlich klar, dass wenn ich ganz hinten starte, weil ich zu den ja nicht so ganz festen, trainierten Läufern zähle, dass ich dann auch nicht als Erste im Ziel sein werde. Mhm. Und so kann ich dann auf so eine Frage nicht eine wirkliche Antwort geben, von der ich denke, ja, und mach das so und dann läuft das schon. Ich glaube, man soll sich sicher zutrauen, dass man selbstsicherer werden kann oder dass man sich lieben kann. Da sollte man Zutrauen haben. Aber ich glaube, jeder braucht seine Zeit.
Wie ist das bei deinen Kindern? Hast du da das Gefühl, wie alt sind deine Jungs jetzt?
Mhm. 19 und 16.
Wahnsinn. Die Zeit ist so krass. 19 und 16. Hast du das Gefühl, ist das bei deinen Jungs auch so, dass die sehr unterschiedlich sind in ihrer Art und Weise,
ja,
wie sie
total.
Das Leben wahrnehmen?
Ja, total. Ja, also spannend. Ganz verschiedene Personen, muss man sagen.
Was würdest du sagen als Mama? Was war so das Wichtigste, was du den beiden mitgegeben hast? Was ist für dich so das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe als Eltern? Und wie hast du das aktiv gelebt?
Liebe, also ich meine Liebe. Ich habe meinen Kindern so oft gesagt, dass ich sie liebe und wie sehr ich sie liebe und dass es also eine unendliche Liebe ist. Und ich habe das auch körperlich ausgedrückt. Also ich habe sie immer sozusagen eng an mir getragen. Ich habe sie geküsst, ich habe sie gehalten, also gestreichelt und also ich hatte immer so das Gefühl, das ist eine Basis, die man unbedingt braucht. So, das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, wenn man davon viel bekommt. Und dann habe ich sie, glaube ich, relativ früh auch ernst genommen in Unterhaltung. So.
Ja, das ist schön. Vor allen Dingen auch das Ernstnehmen, also dieses... Ich habe irgendwann mal, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich es zusammenkriege, ich habe irgendwann mal so ein schönes Zitat gelesen, wo es darum ging, dass Kinder, die sind schon fertig. Es geht eigentlich nur darum, dass wir sie begleiten, der Mensch zu sein, für den sie hier hingekommen sind und eben ihnen auch zusprechen, diese innere Weisheit leben zu können. Und das dachte ich mir so, ja. Also ich meine, mein Sohn, der ist jetzt noch nicht mal 2, aber der ist schon so weise. Mhm. Also der hat mir mehr beigebracht in den 2 Jahren, als ich in meinen 30 Lebensjahren vorher gelernt habe.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja.
Das ist so schön. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist Juli, dein Album kommt jetzt in dieser Woche, wo der Podcast veröffentlicht wird, am 4. September kommt dein Album. Bist du aufgeregt? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Ist es besonders, dieses Album? Ist es für dich irgendwie anders?
Also ich bin total glücklich und auch aufgeregt natürlich, weil jetzt diese Kampagne beginnt und ich auch spüre sozusagen durch die ersten Feedbacks, die ich bekomme, dass es da ist. Ich freue mich total auf alles, was da jetzt auch mit passieren wird. Und das Schöne an diesem Album ist, und das ist vielleicht auch, darin unterscheidet sich das vielleicht von den letzten Alben, die ich gemacht habe. Es ist ein Album, das ich sozusagen ohne große, also wie soll ich sagen, Erwartung, Anschluss zu finden im Mainstream-Markt gemacht habe. Also es gab, man muss sich vorstellen, ich habe es produziert mit einem sehr, sehr guten Freund von mir und tollen Produzenten, Roberto. In München ist er und ich habe den angerufen und gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Roberto Di Gioia, muss man an dieser Stelle einmal sagen. Und dann hat er irgendwie zugesagt und er ist ein ziemliches musikalisches Genie, spielt, also ist Multi-Instrumentalist und Produzent und vor allem ist er so fleißig und wir haben dann in Unterföhring dieses Album aufgenommen und uns wirklich nichts Böses gedacht und wie so Nerds uns zurückgezogen und da irgendwie dran rumgefuhrwerkt und als es dann fertig war, habe ich es vorgestellt meiner Plattenfirma und dann gab es einen, der gesagt hat, wow, das ist ja völlig unerwartet und toll, ich bin nächste Woche in Amerika und ich nehme das mal mit, ich will zu Motown fahren und das ist ja sozusagen das legendäre Soul-Label und genau, dann ist er dahin und die haben dann gesagt, das finden wir ja den Hammer, wow, wer ist sie denn? Und haben dann gesagt, sie würden es gern rausbringen.
In Amerika? Mhm.
Was natürlich so ein bisschen gemein ist, weil jetzt kann ich natürlich nicht nach Amerika due to Corona. Aber also eigentlich nur um zu sagen, es ist ein völlig unbedarftes Album gewesen, das sich selbst genügen sollte. Die Musik sollte nur sich selbst genügen und mir als Künstlerin einfach gefallen. Und es gab keine Überlegung zu Singles oder Radio-Singles und jetzt gucken wir einfach mal, was damit passiert. Also es ist auf jeden Fall sehr genuine, es ist einfach sehr, sehr nah an mir dran, glaube ich, als Musikerin sehr nah an mir dran.
Wenn ich höre, was du gerade gesagt hast, dann höre ich irgendwo auch, dass es Alben gab, die nicht so nah an dir dran waren. Mhm. Brauchte es diese Alben, damit du das jetzt machen konntest? Also brauchte es auch erstmal dieses halb echte im Sinne von, ich muss irgendwie anderen damit noch gefallen und es muss ja irgendwie die Single und im Radio und so weiter. Brauchte es das erstmal und dann, was hat sich in dir verändert, jetzt diesen Mut zu haben und die, einfach für dich einzustehen, zu sagen, nee, ich mache das für mich. Ist mir egal, ob das irgendwo läuft, das muss jetzt aus mir raus. Mhm. Was hat sich in dir verändert, dass du das jetzt für dich machst, genauso?
Ich glaube, es gab einfach diese Erwartung nicht an dieses Album. Und man, wenn ich so sage, ich habe sozusagen keine Kompromisse gemacht, dann klingt es jetzt ein bisschen gemein den anderen Alben gegenüber. Also als wäre ich nicht auch da ich gewesen. Ich war schon immer ich. Und ich habe sozusagen immer zu dem jeweiligen Zeitpunkt wirklich auch das versucht herauszuholen, was sozusagen mich bewegt hat und wo ich auch soundmäßig mich gehört habe. Es gab aber natürlich trotzdem auf den anderen Alben im Vergleich zu diesem immer doch auch diese Erwartungshaltung. Und wenn ich sage, was ist die Radiosingle, dann ist es sozusagen ja schon der erste Moment des Kompromisses, weil da musst du dir überlegen, was kann ich machen, welche Elemente kann ich hinzufügen, dass sie radiotauglicher sind oder dass sie irgendwie, ja, markttauglicher sind. Und damit bewegt man sich natürlich sofort in eine Welt des Kompromisses. Und die kann total fein sein. Es kann auch sein, dass du das gar nicht hörst, ich aber. oder es, weil es ein Element ist, das ich noch hinzugefügt habe. Es kann einfach eine Frage des Arrangements sein. Das heißt, du hast einen Song, der so und so geschrieben ist im Aufbau und dann veränderst du das Arrangement, dass es irgendwie besser reinfließt. Und das, du nimmst sozusagen das Komplizierte daran heraus, wenn du das Gefühl hast, hier kann es sich um ein potenzielles Single handeln. Sowas gibt es ja einfach, dass man die nochmal optimiert. Und das hat eben jetzt insofern nicht stattgefunden, als dass die Erwartung auch von Seiten der Plattenfirma nicht da war. Wir haben gesagt, ich mache einfach jetzt eine Platte und die, ich mache die einfach. Also wir haben keine Erwartung, wir wollen die nicht verkaufen so und so viele Male, sondern wir wollen einfach Musik machen. Und ich glaube, vielleicht ist das sozusagen eine Energie, die da mitschwingt. Ich bin mir nicht sicher, ob man... Ich für mich höre das. Ich weiß nicht, ob wenn du das hörst, auch das Gefühl hast, oh, ja, ich höre, da ist irgendwie was anders als bei den letzten Alben. Das vermag ich gar nicht zu sagen. Ich weiß es aber für mich. Und das ist natürlich, was es für mich als Künstlerin noch besonderer macht. Und ja, wir kommen natürlich irgendwie aus einer Situation, und das gilt, glaube ich, für alle Künstler, die einen Vertrag haben, mit einer Plattenfirma. Wir kommen aus Situationen, in denen es Erwartungshaltungen gibt, einfach aufgrund einer Vertragslage. Und das schwingt natürlich mit bei der Arbeit. Du musst halt sozusagen nicht nur dich verwirklichen, also du musst den richtigen Ton treffen und dich zeigen. Und aber du hast eigentlich auch immer so im Nacken, es muss funktionieren. Und das hatte ich eben gar nicht. Und das ist, was irgendwie sozusagen das kleine Stück mehr Freiheit war an dieser Platte.
Superschön, auch so geil mit Amerika. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Also ich will das gar nicht jetzt größer aufhängen, als es ist. Also das klingt jetzt vielleicht auch viel zu groß und ich will es daran nicht festmachen. Ich habe mich total gefreut, dass Motown, das ist so das eine Label, das ich
Jackson
wirklich...
Jackson Five war da
ja,
auch, ne?
Zum Beispiel. Stevie Wonder, Marvin Gaye. Also, aber Erykah Badu ist da und was weiß ich, Lil Baby, Lil Yachty. Also das ist so, das ist ja nicht nur irgendwie ein Label, das mal früher groß war und sozusagen seine beste Zeit hinter sich hat, sondern die sind ja bis heute einfach auch ein total veritables, wichtiges Label mit tollen Künstlern der Gegenwart. Und das hat mich dann irgendwie einfach gefreut, zumal ich gar nicht darauf aus war. Also auch da, ich wollte es gar nicht. Es war nicht ein Plan, oh, mit der Platte machen wir jetzt in Amerika oder sonst wo auf der Welt, sonst wo außerhalb des deutschsprachigen Raumes, machen wir jetzt irgendwie den großen Wurf, der wird uns gelingen. Das war gar nicht in unseren Köpfen. Wir haben einfach gesagt, hey, komm, wir machen eine geile Platte, egal.
Ja.
Und ja, das ist schön.
Gab es mal Phasen in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich möchte keine Musik mehr machen?
Mhm. Ja, doch, gab es. Wo ich nichts hatte, wo ich jetzt einfach nicht wusste, was soll ich erzählen? Und wie soll es klingen? Ich einfach keine Vision hatte. Und manchmal habe ich so das Gefühl, auch gerade in Deutschland ist ja die Vorstellung sehr stark verbreitet, dass Künstler so Menschen sind, die von einer Art Furor ergriffen werden und wie eine Hülle quasi einer genialen Eingebung von oben sozusagen einfach aufschreiben und diesen Moment festhalten und der schreibt sich dann in die Geschichte ein als genialer Moment. Ich glaube, viele haben so diese romantische Vorstellung von Kunst. So, das hat aber meines Erachtens nach relativ wenig mit der Realität zu tun. Die Realität ist einfach, man muss produzieren, man muss fleißig sein, man muss arbeiten und dann entsteht auch ganz viel. Gibt natürlich Momente, wo man mal so da sitzt und man guckt an die Wand und da hat man eine Eingebung. Natürlich gibt es diese Momente, aber darauf kann man jetzt keine Karriere aufbauen, meiner Beobachtung nach, sondern das sind vielleicht erste Gehversuche. Ich bin immer bereit zu arbeiten. Ich kann auch gut arbeiten, aber man muss wissen, worauf man hinarbeitet. Mhm. Oder zumindest braucht man so einen Startschuss oder eine Grundidee. Und ich hatte keine. Und das hat mich dann auch so leer gemacht als Künstlerin, dass ich dachte, welchen Ton soll ich überhaupt anschlagen? Es gibt ja ganz verschiedene Töne, die man wählen kann, um zu singen. Auf einer Platte sind ja unterschiedlichste Identitäten quasi eines einzigen Künstlers vertreten, ne, oder werden gezeigt. Und ich hatte da überhaupt keine einzige Identität in meiner Stimme allein in dieser Zeit und auch keine Idee darüber, was ich inhaltlich zu sagen haben könnte. Und da war ich auch noch auf Tour. Also ich habe eigentlich ein Album beworben und war sozusagen on the road und habe also das auch so gearbeitet, abgearbeitet, aber ich habe einfach keine richtige Freude, nicht mal auf der Bühne sein empfunden. Und das ist eigentlich, also wenn man mich gut kennt, ist das eigentlich fast unvorstellbar, weil das ist für mich ja sozusagen am ganzen Künstlerdasein das Schönste überhaupt, live zu performen. Ich glaube, das ist nicht bei allen Künstlern so. Es gibt Künstler, die sind lieber im Studio oder schreiben oder produzieren lieber, als auf der Bühne zu stehen. Und es gibt ja sehr verschiedene Persönlichkeiten. Und ich gehöre zu denen,
die... Ja, du bist für die Bühne geboren.
Die gerne auf der Bühne stehen und sich auch spüren, so gut spüren auf der Bühne. Und ich habe immer so das Gefühl, da bin ich sehr, sehr, sehr wahrhaftig. Also da gibt es gar kein Hüllen. Und also als ich dann selbst das in dieser Lebenssituation nicht hatte, sozusagen, das war dann schon so ein prekärer Moment.
Hast du dann das Gefühl, also war in dem Moment, hast du dich gefühlt, als würde ein Teil von dir fehlen? Weil deine Musik ist ja auch ein Teil deiner Identität. Mhm. Wie bist du dann damit, also wie bist du da rausgekommen? Wie bist du damit umgegangen? Kam die Inspiration zurück oder wie hast du dich da selber wiedergefunden vielleicht auch?
Ja, also ich habe mich da dann sozusagen, ja, wie war das eigentlich? Ich würde sagen, ich habe mich da dann erstmal durchgeboxt durch die Tour und das war auch okay, glaube ich. Und dann, nachdem das dann vorbei war, diese Kampagne, musste ich erstmal irgendwie überlegen, wie kann ich da jetzt weitergehen? Und ich bin dann an die Uni gegangen. Ich habe dann gesagt, ich bin jetzt mal für ein halbes Jahr raus. Ich habe mit meinem damaligen Management dann dazu gesprochen und gesagt, ich möchte jetzt mich nur auf was ganz anderes konzentrieren, das nichts mit der Musik zu tun hat. Und dazu hätte ich gerne von euch, dass ihr mich nicht behelligt mit irgendwelchen Anrufen über Anfragen oder so. Also das heißt, ich habe alles alles auf Eis gelegt. Ich habe aber auch mit Ansage, wann ich wieder da sein würde. Und das habe ich auch eingehalten. Und das war total interessant für mich, diese Zeit, weil ich an die Uni zurück bin. Und dann saß ich da mit so 18-Jährigen und 19-Jährigen.
Aber was hast du dann studiert?
Ich habe Deutsch und Englisch und vergleichende Literaturwissenschaften studiert. Also die drei Fächer habe ich belegt für ein Semester und habe dann auch alle Klausuren mitgeschrieben. Und ich war auf einmal Studentin, die aber schon zweifache Mutter war und eben zu Hause die Kinder hatte und dann tagsüber an der Uni saß. Und es war echt eine verrückte Zeit, weil, also aus meiner ersten Studienzeit, da gab es ja den Bachelor noch nicht, als ich mein Abitur gemacht habe und dann an die Uni bin, gab es diesen Bachelor noch nicht. Und als ich dann in meiner Krise an die Uni zurückgekehrt bin, war ich auf einmal in so einem ganz verschulten Studium, mit dem ich erstmal gar nicht so zurechtkam, weil ich natürlich auch vollkommen verlernt hatte zu lernen. Mir fehlten jegliche Arbeitstechniken, die man braucht, um einfach schnellstmöglich aufnahmefähig zu sein. Ich persönlich habe es ein wenig so in Erinnerung, aber das mag eben auch daran liegen, dass ich so viele Jahre schon nicht mehr mich auf so einem akademischen Level befunden habe, wo ich wirklich jeden Tag was tun musste, um nicht unterzugehen. Ich fand, es war ein bisschen viel. Ich fand es sehr bulimisch, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie man da was alles in welchem Zeitraum fertig kriegen musste. Aber unter Vorbehalt sage ich das, weil ich es eh auch nicht mehr gewohnt war. Insofern kam das natürlich auch noch mit oben rein, dass ich ja völlig aus diesem ganzen Modus raus war, weil ich auch beobachtet hatte, dass viele der jungen KommilitonInnen das einfach, jetzt mal würde ich sagen, nicht unbedingt hinterfragt haben und vor allem auch geschafft haben. Also sie sind im Prinzip von der Schulbank irgendwie auf die Uni gegangen und waren immer noch in diesem, denke ich, bulimischen Lernmodus.
Ja. Das ist extrem verschult, auf jeden Fall.
Ja.
Und hat dir das dann, oder inwiefern hat dir das geholfen, um zu deiner Musik zurückzufinden? Also was ist in dem halben Jahr mit dir passiert?
Ach, ich habe, also das ist total, ich habe es richtig geliebt. Also auch wenn es so viel Stoff war, den ich kaum lernen konnte. Ich habe es richtig genossen und ich bin, wie ich vorhin auch schon sagte, ich kann schon arbeiten. Also ich kann mich auf etwas sehr konzentrieren und dann kann ich da rein und dann mache ich das. Und das habe ich genossen, auch was ich gelernt habe, habe ich genossen. Und es haben sich wieder neue Welten aufgetan, es haben sich wieder neue Perspektiven aufgetan, Dinge anders zu lernen, anders zu lesen auch. Ja, im Prinzip neue Lesarten habe ich mir angewöhnt. Das fand ich irgendwie schön. Und dadurch hat sich auch irgendwie ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber so eine lebensbejahende Stimmung in mir aufgetan. Und natürlich war die Musik nie weg. Also ich habe immer gesungen, auch als ich studiert habe und auch als ich eigentlich keine Lust mehr hatte, ist sozusagen, also der Gesang ist sozusagen auch etwas, was ich unbewusst mache. Ich singe ja immer jeden Tag, den ganzen Tag vor mich hin und eher unbewusst. Also oft ist es auch so, dass Leute sagen, ah, was hast du da gerade gesungen und ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich gesungen habe. Und insofern war natürlich die Musik trotzdem die ganze Zeit in meinem Leben und langsam, aber sicher hatte ich auch irgendwie wieder Fuß fassen können und meine Stimme wieder gefunden. Und ich habe auch vor allem dann festgestellt, also ich hätte schon auch weiter studieren können, so ist es nicht, aber ich habe auch die Bühne vermisst. Ich habe es schon auch vermisst, mich mit Leuten zusammen zu tun und ins Studio zu gehen und zu schreiben und aufzunehmen und irgendwie auch eine Vision zu entwickeln, wie was klingen könnte. Und das war dann schon, also so die Abwesenheit hat mir doch dann schon vor Augen geführt, wie sehr es auch Teil von mir ist, Musikerin zu sein.
Superschön. Also was ich daran auch so wertvoll finde, ist einfach dieses, weil wir sind ja alle irgendwann mal stuck. Also wir alle verlieren uns ja irgendwie manchmal auf dem Weg. Und ich finde es so geil, weil du bist ja dann einfach einmal komplett raus aus deiner Box. Mhm. So gesagt, so nee, Box einmal weg, ruft mich auch nicht an. Mhm. Und hast dir eine komplett neue Box aufgemacht. Und in der Box hast du festgestellt, nee, die andere ist doch die, die ich will. Und ich glaube manchmal, und das, ich finde es einfach so toll, weil du das auch einfach so proaktiv aus dir selber rausgemacht hast. Und viele haben ja Angst davor, ne? Einfach was komplett Neues zu machen. Mhm. Aber manchmal ist das genau der Moment, in dem wir das wiederfinden, was wir verloren hatten, wenn wir was komplett anderes machen.
Schön gesagt.
Yes. Ja, das ist toll. Ich habe eine Frage, die stelle ich all meinen Interviewgästen. Stell dir vor, du wirst ganz, ganz alt. Du hast ein wunderschönes, erfülltes Leben. Über 100 Jahre, alles wundervoll. Und jetzt ist der letzte Tag deines Lebens. Und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Joy, es tut mir super leid. Es gab ein technisches Problem. Es wurde alles gelöscht. Deine Musik ist weg. Es ist alles weg, ja. Aber ich würde zu dir sagen, ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und wenn nichts anderes von dir mehr in der Welt bleiben würde, außer drei Weisheiten, die du auf dieses Blatt Papier schreiben könntest, was würdest du auf das Blatt Papier schreiben?
Oh Gott, wow. Also ich würde wahrscheinlich draufschreiben, sowas, ich weiß nicht, in welche Worte ich es tun würde, aber dass man auf Augenhöhe mit allen Menschen sein soll. Das finde ich total wichtig. Also sich nie größer oder besser oder stärker, klüger zu fühlen als andere, sondern Menschen, ja, alle Menschen auf Augenhöhe zu sehen und zuzuhören. Ich glaube, das wäre mein zweites. Ich glaube, zuhören wäre eigentlich so meine zweite Weisheit, dass das total viel hilft, Leute reden zu lassen. Und wir sind so sehr monologisierte Individuen, die sozusagen es verstehen, über sich zu sprechen und was sie bewegt. Und ich kann ja auch sehr viel von mir immer erzählen, wie du gerade feststellst.
Ich frage also, dann bist du da.
Ja, also insofern, das würde ich, glaube ich, festhalten, dass es wichtig ist, einander zuzuhören, wirklich einander zuzuhören. Nicht nur, okay, ich warte jetzt mal, bis sie fertig ist und dann komme ich mit meinem, sondern zu hören, was mein Gegenüber sagt. Und das ist so eine große Aufgabe. Es fällt uns so schwer zu hören, was du mir jetzt sagen willst. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe für jeden. Was wäre das Dritte? Was war das Erste?
Das Erste war, Auf Augenhöhe,
auf Augenhöhe sein, zuhören. Und Vertrauen, glaube ich. Also ich finde, es ist sehr wert, Menschen zu vertrauen und ihnen erstmal irgendwie auch so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das ist meine Erfahrung.
Super schön. Dein Album kommt am 4. September. Ich freue mich super drauf. Und du gehst voraussichtlich auch auf Tour,
wenn wir spielen dürfen.
Wenn genau. Ihr spielen dürft, wenn Konzerte stattfinden. Weißt du schon, wo und wann so ein bisschen? Also Dezember?
Dezember, das weiß ich. Und ich habe mir das auch alles genau angeschaut, schon das Routing. Es ist eine kleine Tour vor Weihnachten. Ich glaube, es ist 1,5 Wochen vor Weihnachten. In Deutschland, ich habe so in Erinnerung in Stuttgart, in Berlin, in Frankfurt. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. München.
Wir tun alles.
Vielleicht auch Wien und Zürich. Okay, cool. Genau, also wir müssen nochmal genau schauen, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin sehr vorsichtig damit. Ich habe mich noch nicht so richtig da reingehängt in diese Tour, weil ich natürlich die ganze Zeit irgendwie denke, oh Mann, das muss ich auch erstmal zeigen, ob das wirklich möglich ist. Und es sind schon sehr kleine Venues, die wir uns extra ausgewählt haben. Wir haben sehr, sehr tief gestapelt sozusagen oder wir haben es sehr bescheiden, sind wir das jetzt mal angegangen, aber... Ich glaube es erst wirklich, wenn es dann passiert.
Wenn du auf der Bühne stehst.
Ja.
Ich tue auf jeden Fall alles in die Shownotes rein, also für alle, die bei der Tour dabei sein wollen. Ich bin wahrscheinlich leider auf Hawaii, aber wenn ich hier bin, dann komme ich. Und dein Album kann man sich überall vorbestellen, wo es Musik gibt. Also iTunes, Apple ist das gleiche wahrscheinlich.
Ja, Spotify. Wie heißt das alles? Alles, überall.
Alles und überall. Let Yourself Be Loved. Möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es irgendwas, was dir gerade noch auf dem Herzen brennt, was du noch in die Welt rausgeben möchtest?
Nee, ich finde, ich habe schon so viel erzählt. Ich fand es sehr, sehr schön mit dir. Und es freut mich, dass wir uns kennengelernt haben persönlich. Wir haben uns ja einmal vorher gesehen. Ne?
Ja, und ganz kurz.
Genau, ganz kurz. Und dass es jetzt geklappt hat, freut mich total. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir. So schön. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste und möchte dich auch einfach nochmal dafür anerkennen, dass du einfach so deinen Weg gehst, dass du dein Ding machst und dass du da so in deiner ganzen Power durch dein Leben gehst, weil das, glaube ich, so viele andere Frauen noch inspirieren kann, genau das Gleiche zu tun. Und danke, dass du unser Leben einfach so viel schöner machst mit deiner Musik.
Das wow.
ist wunderschön. Ich danke dir.
Ich hoffe sehr, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest und dich inspiriert fühlst und in deiner Kraft. Und ich freue mich sehr, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und mir da deine Gedanken dalässt zu dieser Folge. Was hast du für dich mitgenommen? Was hast du vielleicht noch für eine Frage an Joy oder an mich? Schreib die einfach gerne unter dem Post von heute zu der Podcast-Folge. Und ich wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag oder Abend. Wenn auch immer du diese Folge hörst, fühl dich von Herzen umarmt. Lass es dir gut gehen. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dein Licht raus in die Welt bringst. Danke, dass du nicht aufgibst, sondern immer weitermachst. Dass du an dich glaubst, und ich bin stolz auf dich. Ich bin unglaublich stolz auf unsere wundervolle Community, die wir hier aufgebaut haben, und über den Support, den wir uns alle gegenseitig schenken. Und ja, einfach danke, dass es dich gibt. In diesem Sinne, rock on und Namaste, deine Laura.